Das Thema Israel, Islam und Nahostkonflikt möchte ich darlegen, indem ich historische und aktuelle Fakten bringe und die in biblisch-heilsgeschichtliche Sicht stelle. Es ist gewiss ein hochbrisantes Thema und wir Deutschen durch und nach Auschwitz sind auch besonders betroffen. Das sollten wir nicht vergessen. Wie sollen wir es verstehen, Israel, das Volk der Juden, den Staat Israel heute? Und wie sollen wir verstehen den Islam, den fundamentalistischen Islam, der in ständigem Vormarsch heute ist? Und wie sollen wir überhaupt diesen Nahostkonflikt in seiner Ursache, in seiner Aktualität und wie sollen wir es verstehen, dass eine Lösung kommen soll? Wird die kommen? Wie wird die Zukunft sein? Zunächst in einem ersten Teil das Volk der Juden und der Staat Israel heute, in einem zweiten Teil der islamische Fundamentalismus und dann im dritten Teil der Nahostkonflikt, seine Ursachen und heute die Nahostfriedensverhandlungen, die Situation in Israel in diesem Zusammenhang, der Konfrontation mit den arabischen Ländern um Israel herum und die Frage nach der Lösung. Gibt es eine Lösung? Bringen die Nahostfriedensverhandlungen die Lösung? Gewiss wünschten wir es für Israel und Israel braucht Frieden. Israel ist auf Frieden angewiesen. Also zunächst erstens das Volk der Juden und der Staat Israel heute. Das ist ein weltgeschichtliches Phänomen, ein Phänomen, das sehr wohl in der Weltgeschichte eine Rolle gespielt hat und auch heute noch spielt. Paulus nennt in seinen Israel-Kapiteln in der Mitte des Römerbriefes, Römer 9 bis 11, Israel ein Geheimnis, das uns, den Christen, ich spreche jetzt von der Gemeinde Jesu Christi, aber nicht unbekannt sein soll. Römer 11, Vers 25 und 26. Philosophen, etwa Hegel vor 200 Jahren, nennen es ein Enigma, also ein unlösbares Problem. Und von Gott her, aus der Bibel wissen wir es, ist dieses Volk der Juden, ist Israel berufen worden von Gott, letztlich zum Segen für die Völker. Der Bezug zu den Völkern ist da, im Sinne, ein Segen zu sein für die Völker. 1. Mose 12, 1 bis 3, und das wird im Alten Testament auch immer wieder so deutlich gemacht. Dann steht nun die erste Frage, die wir uns jetzt stellen, worin besteht denn nun diese Außergewöhnlichkeit dieses Volkes der Juden? Und worin besteht denn seine weltgeschichtliche Bedeutung? Gibt es sie denn überhaupt? Ich nenne hier fünf Punkte. Erstens, woher haben wir denn das Wissen um den lebendigen und wahren Gott, wenn nicht von Israel? Denn in Israel, in diesem von Gott besonders herausgerufenen Volk, hat sich der lebendige und wahre Gott als solcher geoffenbart. Von daher haben wir das Wissen um den lebendigen und wahren, den wirklichen Gott. Und da ist nur einer. Und der ist der Gott aller Welt, aller Völker. So nennt er sich auch selbst. Gott aller Völker, aller Welt. Es gibt keinen anderen. Woher kennen wir den Willen Gottes, die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes, diese Hilfen zum Leben, diese Grundlage aller Ethik? Gott hat sein Gesetz, seinen Willen, diese Grundlage aller Ethik in diesem, seinem Volk Israel kundgetan. Die 10 Gebote und alles, was von daher zu sagen ist. Die Tora, die Bibel. Hilfen fürs Leben, sagte ich, Basis der Ethik, zusammengefasst in dem Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das haben wir von daher. Das steht im Alten Testament. Und das Neue Testament zieht die Linie weiter. Also das Neue Testament nie ohne das Alte Testament. Ich möchte noch etwas sagen zu der Basis aller Ethik. Darin ist auch enthalten die Würde menschlichen Lebens. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde. Das ist seine Würde. Und die behält er auch. Die soll er auch behalten. Von daher die Würde menschlichen Lebens. Der Schutz menschlichen Lebens. Die Wertschätzung menschlichen Lebens. Von Anfang bis Ende. Ungeborenes, Geborenes, Junges, Mittleres, Altes. Leben. Ja, das ist die jüdische Lehre. Wer keine Kenntnis der Tora besitzt, bei dem mangelt es auch an Humanität, nämlich dieser Fähigkeit zum sozialen Verhalten. Der Vorwurf der Nazis, die Juden hätten einen abstrakt absoluten Gott erfunden und hätten eine moralische Gewissensinstanz den Menschen aufgezwungen. Und Hitler hat sehr hämisch das Gewissen als jüdische Erfindung und als Verstümmelung menschlichen Wesens wie die Beschneidung gebrandmarkt. Wie gewissenlos das alles war im Dritten Reich und wie da so viele mitgemacht haben, führende Schichten, Pädagogen, Juristen, Mediziner, Verwaltungsleute, das wissen wir, das haben wir erlebt. Woher kam denn das? Hatten die denn alle kein Gewissen mehr? Hatten die denn alle keine Maßstäbe mehr? Keine Kriterien mehr zur Beurteilung, was hier Recht und Nichtrecht ist? Im Dritten Reich, in unserem Volk, hier liegt Schuld, kein Zweifel. Wenn ich recht sehe, ist da unserem deutschen Volk das Rückgrat gebrochen worden in dieser Zeit. Das müssen wir, die Väter, die wir noch von daher kommen, einmal ganz deutlich sehen. Und beides ist auch bekämpft worden durch den Nationalsozialismus, durch die damals Führenden in unserem Volk. Und der christliche Glaube, so Hitler, sei eine jüdische Erfindung. Da ist so viel dran, als den christlichen Glauben nicht gibt ohne das Judentum. Die Wurzel ist das Judentum. Und wir sind die Zweige, die da eingefropft sind. Insofern ist es wahr, unser christlicher Glaube kommt von daher. Aber jüdische Erfindung, so Hitler, das heißt dann in seinen Augen, da er das Volk der Juden ja vernichten wollte und auch zu einem großen Teil vernichtet hat, auch der jüdische Glaube muss vernichtet werden. Und dazu hatte man sich angeschickt, im Dritten Reich das zu tun. Ich habe das selbst ein Stück weit erlebt. Leute von uns sind an den Galgen gekommen nach dem 20. Juli. Einer von uns ist ins KZ gekommen. Mein ältester Bruder wäre ins KZ gekommen, wenn er nicht dann an die Front gekommen wäre, wo er gefallen ist. Wissen um den Willen Gottes, um die Gebote Gottes, um das Gesetz Gottes. Vielleicht begreifen wir, was es bedeutet, wenn Christen die Juden ablehnen. Das Volk der Juden ablehnen. Israel ablehnen. Und das ist geschehen durch Jahrhunderte hindurch. Die Christen, die Kirche, hat Israel enterbt. Wir, die Kirche, sind jetzt das wahre Israel. Das Volk der Juden hat keine Verheißung mehr. sondern ist verflucht, steht unter dem Fluch Gottes. Und nun hat man sich angemaßt, diesen Fluch Gottes an den Juden auch auszuführen. Entrechtet, diskriminiert, verfolgt, verjagt, in Pogrome hinein, bis zum Holocaust. 6 Millionen Juden sind umgebracht worden. Vorher schon Millionen durch die, wie man so sagt, christlichen Jahrhunderte in christlichen Völkern. Das Wissen um den lebendigen und wahren Gott haben wir von den Juden. Und das Wissen um den Willen, die Gebote, die Gesetze Gottes, das Wissen um die Würde menschlichen Lebens haben wir von den Juden. Und drittens, die Heilige Schrift, Alten und Neues Testament. Von wem sind denn diese Schriften geschrieben? Bis auf Lukas, alles aus dem Volk der Juden. Wir haben also die Heilige Schrift von daher. Wir sprechen von der weltgeschichtlichen Bedeutung. Und viertens, das Heil überhaupt. Was sagt der Herr Jesus, der ja der Heiland der Welt ist, der das Heil in Person ist, durch den wir das Heil haben? Was sagt er? Das Heil kommt aus den Juden. Johannes 4, Vers 22. Und Paulus greift das auf in seinen heilsgeschichtlichen Kapiteln in Römer 9 bis 11 und sagt dasselbe in Römer 9, Vers 5. Das Heil kommt aus den Juden, der Heiland kommt aus den Juden. Sehen Sie, und wie man dies hier bekämpft im Dritten Reich, das ging bis in die Kirche damals der deutschen Christen, die Mehrzahl, damals wurden deutsche Christen. Dagegen kämpfte dann nachher die bekennende Kirche. Aber die Mehrzahl wurden deutsche Christen, wovon Hitler selbst gesagt hat, das ist ein Unsinn. Entweder deutsch, und zwar in seinem Sinn, oder Christen, beides zusammen, das geht nicht. Aber der Sinn war ja auch, dass sie auf diesem Wege schließlich vom Christentum abkommen und Nationalsozialisten werden. Und viele sind es auch geworden. Da durfte Jesus eben nicht von den Juden kommen, kein gebürtiger Jude sein, sondern er muss ein Arier sein. Das kommt uns heute sehr seltsam vor, aber das ist bei uns in unserem Volk vorgekommen und man hat sogar die Bibel, das Neue Testament, reduziert auf ein Evangelium, das Markus-Evangelium. Und eben, es wurde dargestellt, Jesus kommt nicht aus den Juden. Das war ärgerlich. Sehen Sie, dass das Heil, dass der Heilbringer aus den Juden kommt, das war ärgerlich. Ist es das heute auch noch? Das Judentum ist die Wurzel der Gemeinde Jesu. Lesen Sie Römer 9 bis 11. Gemeinde und Israel bleiben aufeinander bezogen. Und Gott führt beide miteinander zum Ziel. Gott kommt zum Ziel mit Israel. Gott kommt zum Ziel mit seiner Gemeinde. Wer dabei ist, der kommt auch zum Ziel. Und wer nicht dabei ist, kommt nicht zum Ziel. Hierzu lese ich nun ein Wort aus den genannten Kapiteln im Römerbrief. Kapitel 11, das gewissermaßen diese drei Kapitel in einer Aussage, die aber sehr inhaltreich ist, zusammenfasst. Die Verse 25 und 26. Römer 11, Vers 25 und 26. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch, wer ihr, die Gemeinde Jesu, die Christen, damit ihr euch selbst nicht für klug dünkt, also nicht über Israel erhebt, über das Volk der Juden erhebt. Es heißt dann weiter, gewiss Verstockung, Beiseitesetzung ist Israel zum Teil widerfahren, bis, also für eine Zeit lang, für eine begrenzte Zeit, bis die Vollzahl, die volle Zahl aus den Nationen, aus allen Völkern der Welt eingegangen sein wird in die Gemeinde Jesu Christi. Und dann und so wird ihm, wenn der Messias dann kommt, Jesus Christus, nach Zion, ganz Israel gerettet werden. Die Gemeinde zum Ziel, Israel zum Ziel, durch den einen und selben Heiland, Messias, Jesus Christus. Es gibt kein anderes Heil. Und er kommt ja aus den Juden. Und er wird kommen vom Zion, heißt es hier. Und was wird er tun? Ganz Israel retten. Was wird er tun? Vers 26, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, Jesus. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Sehen Sie, zunächst ist ja Jesus gekommen zur Lösung des tiefen Problems der Sünde. Für Israel, für alle Menschen, für uns, für dich und mich. So persönlich. Und ist ans Kreuz gegangen. Ist auferstanden, das ist bestätigt, das Kreuz durch die Auferstehung. Ist erhöht, er ist in der Herrschaft. Wird kommen, wird wiederkommen und dann auch das lang anstehende Machtproblem lösen. Wer ist denn der Herr? Wer ist denn der Herrscher? Wenn die Jünger ihn mit der Wolke zurück haben, gehen sehen, in den Himmel, zu Gott, dem Vater, der Sohn, zurück zum Vater, dann werden sie ihn dann sehen, und zwar genauso und an die Stelle, so wird den Jüngern gesagt, als sie ihm nachschauen, wieder in der Wolke. Was sagt uns der Herr selbst? Dann wird der Sohn des Menschen, dann wird er selbst kommen in der Wolke mit Macht und Herrlichkeit. Sehen Sie, und dann ist auch das Machtproblem endgültig gelöst. Und hier ist nun das besondere Verhältnis von Juden und Christen, von Volk der Juden, und das ist ein einziges Volk. Das ist ein einziges Volk neben all den anderen Völkern. Und der Gemeinde Jesu aus allen Völkern. Und dieses besondere Verhältnis darf die Gemeinde nicht aufgeben, sonst schadet sie sich selbst, sonst verliert sie den Zusammenhang in der Heilsgeschichte, sie verleugnet ihren Ursprung und verliert ihre Zukunft. Und das ist die Tragik der antijüdischen Einstellung in der christlichen Kirche durch Jahrhunderte hindurch bis zum Teil noch in unserer Gegenwart. Bis zum Holocaust. Wir können sagen, der Holocaust haben wir, die Christen, noch nicht verbrochen. Nein, aber der Holocaust hat seine Geschichte. Eine lange Geschichte, die denn dahin geführt hat. Ich komme zum letzten Punkt. Wenn ich von der Weltgeschichte in Bedeutung des Volkes der Juden spreche, eben dem gegenüber verdanken wir den Juden, dass sie ihre jüdische Identität bewahrt haben. Was will ich damit sagen? Die Juden sind Juden geblieben. Wo sie versucht haben, es nicht mehr zu sein, da hat offensichtlich Gott ihnen nachgeholfen. Wo sie sich assimilieren wollten. Wo sie aufgehen wollten in den Völkern, wo sie jeweils waren. Weil es ihnen da vielleicht, wie sie meinten, besser ging. Das ist die Frage, was mit den Juden wird, die jetzt in der Diaspora sind, die zurückkehren können in ihr Land, in das Land, das der Herr den Juden gegeben hat, wo sie dann ihre Heimat wieder haben, dem sie so lange heimatlos waren und dann nicht hin zurück wollen. Ob da Gott wieder nachhelfen muss. Wir lesen in der Schrift von Jägern und von Fischern, die sie ziehen, die sie locken und die sie treiben. Wohin? Zurück in ihr Land, denn dorthin kommt der Messias. Er kommt nicht nach Russland, er kommt nicht nach Moskau, er kommt auch nicht nach Deutschland, nach Bonn oder wieder nach Berlin, schon gar nicht nach Berlin. Oder nach Washington, zu den Amerikanern. Nein, oder extra zu den amerikanischen Juden. Wobei in Israel gesagt wird, amerikanische Juden sollte es nicht geben. Es gibt Juden in Amerika. So wenig wie es deutsche Christen geben sollte, es gibt Christen in Deutschland. Das hat die Kirche dann auch begriffen, jedenfalls die bekennende Kirche, und hat sich fortan nicht mehr die deutsche evangelische Kirche genannt, sondern die evangelische Kirche in Deutschland. Das ist auch richtig. Wir sind keine deutschen Christengemeinden, sondern wir sind Christengemeinden in Deutschland. Ganz wichtig. Dann ist auch das Ausländerproblem für uns gelöst. Also demgegenüber verdanken wir den Juden, dass sie ihre jüdische Identität bewahrt haben. Weshalb sind die Juden verfolgt worden? Weshalb sind die Juden umgebracht worden? Nur, weil sie Juden waren. Aus keinem anderen Grund. Im KZ, im Vernichtungslager, wo ja dann insgesamt 6 Millionen Juden von uns Deutschen umgebracht worden sind. Da sagte einer der KZ-Wachtleute, oder wie hat man sie genannt, ich weiß nicht, schreit einen Juden an, einen Häftling an: Sie, jetzt will er etwas sagen. Wer sind Sie eigentlich? Sie sind doch kein Mensch, Sie sind doch kein Tier. Ja, Jude sind Sie. Die kann man umbringen. Das ist der Grund. Nicht aus irgendeinem anderen Grund, als nur den, dass Sie Juden sind. Sehen Sie, ob freiwillig oder gezwungen, da ist das jüdische Volk ins Martyrium gegangen. Weshalb haben sie gelitten? Weil sie Juden sind. Weshalb sind sie Juden? Weil sie von Gott als besonderes Volk herausgerufen sind, mit besonderem Auftrag in dieser Welt. Sie haben also, ob bewusst oder unbewusst, damit deutlich gemacht, dass es einen lebendigen und wahren Gott ist und dass der ihr Gott ist. Und das ist der lebendige, wahre Gott überhaupt, auch unser Gott. Sie waren unter den Weltvölkern zerstreut und sind darin doch ein Volk, das jüdische Volk, geblieben, bis ins Martyrium. Ein Wissenschaftler, Professor Ehrlich von Basel, hat eine Gastvorlesung gehalten an der Münchner Universität. Er hat sich auch damit der Frage beschäftigt, was hat eigentlich die Juden in der Zerstreuung, in der man erwarten konnte, nach den Erfahrungen sonst mit Völkern und Menschen, dass sie da untergehen würden, dass sie ihre Identität verlieren würden. Was hat sie doch als ein Volk zusammengehalten? Er kommt zu der Schlussfolgerung, hat das dann auch dargelegt in seinen Vorlesungen, die Bibel, die Tora, das Gesetz Gottes. Der Wille Gottes. Sehen Sie, so ist das Volk der Juden darin, dass es seine Identität bewahrt hat durch all die Jahrhunderte, dass es ein Volk geblieben ist. Insofern gibt es also nicht die deutschen Juden, die französischen Juden, die amerikanischen Juden. Es gibt das eine und nur das eine Volk der Juden, zerstreut hier und da und dorthin, jetzt wieder gesammelt in seinem Land. Ein stärkster Beweis für die Existenz ihres, unseres lebendigen und wahren Gottes. Und für die Gültigkeit der Verheißung Gottes. Gottes Wort über Israel, Gottes Verheißungen über Israel, Gottes Absicht mit Israel bleiben bestehen. Und hier ist ein Beweis dafür. Da fragte der alte Fritz, der ja nun wirklich ein Freidenker war, seinen alten Marschall Wrangel: Sage er mir einen Beweis für die Existenz Gottes. Sofort kam es heraus: Die Juden, Majestät. Und welche biblische Verheißung? 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, im Alten Testament immer wiederholt und im Neuen Testament bestätigt. Das ist die Berufung Abrahams aus den Völkern heraus und die besondere Aufgabe: Du sollst ein Segen sein für alle Menschheit, für alle Völker. Und das bleibt so. Und nach Auschwitz, Ehud Barak war in Auschwitz, und da sagte er 1945, erloschen hier die Flammen der Krematorien. 3 Jahre später, 1948, wurde der Staat Israel gegründet. Eine direkte Verbindung besteht zwischen dem Tal des Todes und der Vision von der wieder Errichtung Israels in dessen Land, also zwischen Mittelmeer und Jordan, Palästina genannt, von dem die Schrift sagt, der Herr in der Schrift, in Ezekiel 38, dass es ein Nabel der Erde ist. Wieso das denn? Es ist das Stück Land, der Landstreifen zwischen den Kontinenten. Asien, Europa, Afrika und Amerika ist ja später erst dazugekommen, hat in der Bibel noch keine Bedeutung. Da, in diesem Stück. Das ist immer schon ein umkämpftes Stück Land gewesen, nicht erst jetzt. Da sind die Heere von Norden und von Süden, von Ägypten, von Babylon, Assyrern, Medern, Persern durchgezogen, haben gekämpft um den Besitz dieses Stückes zwischen Mittelmeer und Jordan. Heute auch noch so. Diese Vision von der Wiedererrichtung Israels in dessen Land ist biblisch. Das Volk der Juden wieder zurück in sein Land ist biblische Sicht. Und zwar in dieses Land, nicht nach Uganda oder Australien oder sonst wohin. Da wird das Volk der Juden nie zu Hause sein können. Nur hier ist es zu Hause, weil es die ihm von Gott gegebene Heimat ist. Und das ist nun ein Signal für die Völker, dass jetzt es geschieht in unseren Tagen, dass wirklich aus allen Völkern die Juden wieder heimkehren in ihr Land. Aus allen Völkern. Mittlerweile sind sie aus den arabisch-islamischen Ländern mehr oder weniger alle raus, wieder in ihrem Land. Jetzt kommen sie aus Russland, aus dem Land des Nordens, wie es ausdrücklich heißt, in Jeremia 16 und an anderen Stellen. Aus dem Land des Nordens. Wovon wieder der Prophet sagt, in Jesaja 46, dass die Trennung vorbei ist, eben wie bei einer Ehe, dass er wieder bei ihr ist, im Land ist und das Land blüht auf. So ungefähr, wenn eine zerrissene Ehe wieder heil geworden ist, die beiden sind wieder zusammen, dann ist das wieder ein Aufblühen. Und so ist das in diesem Land. Das teilt sich der Natur mit. Das sieht man ja, wenn man Israel besucht. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Und das ist ein Signal für die Völker. Jetzt ist wieder ein starker Antisemitismus in Russland. Und der sorgt jetzt auch dafür, dass die Juden aus Russland unbedingt heraus wollen. Da kommen sie jetzt. Zu Hunderttausenden. Mittlerweile insgesamt zu Millionen. In Amerika sitzen noch ziemlich fest. Vielleicht ist aber gegenwärtig auch ganz gut. Sie unterstützen dann ja Israel, zweifellos. Die Juden in Amerika haben beispielsweise die Juden aus Rumänien herausgekauft. Ceausescu hat da ein ganz gewaltiges Geschäft mitgemacht. Wir fragen aber doch auch noch nach der Legitimität des Staates Israel heute. Da haben manche Christen, auch Theologen, ihre Schwierigkeiten. Gerade Theologen. Vielleicht die einfachen Christen weniger. Dieser Staat heute, so kann ich das sehen, hat seine biblisch-heilsgeschichtliche Legitimität. Es ist der endzeitliche Exodus, der verheißen ist, zurück zum Zion, schon immer eine uralte Sehnsucht der Juden, die nicht in Zion sind, zurück nach Zion, und das ist Zionismus. Das ist also nicht neu, aber Ende dieses letzten Jahrhunderts richtig aufgelebt. Von da aus kamen dann ja auch immer wieder Schübe der Rückkehr ins Land. Erwartung des Messias hier, und die nimmt auch zu im gegenwärtigen Israel, also im Land, die Erwartung des Messias. Noch sehen sie nicht, dass das Jesus ist, aber den Messias erwarten sie. Ihren Messias, der sie retten wird aus allen Nöten und der sein Reich des Friedens aufrichten wird. Das geschieht in unseren Tagen, in Schüben, vor dem Holocaust schon und nach dem Holocaust erst recht. Benjamin Uffenheimer sagt, das scheint mir sehr beachtenswert, das moderne Israel bedeutet aktive Rückkehr in die Weltgeschichte. Die Tatsache, dass es sich um einen profanen Staat handelt, gewiss, es ist ein profaner Staat, aber eine Demokratie, und das ist immerhin beachtenswert, dass es die einzige wirkliche Demokratie mit Gewaltenteilung in Gesetzgebung, Rechtsprechung und exekutive Regierung. Die einzige Demokratie in diesem gesamten Raum zwischen Atlantik und Indischem Ozean, in diesem islamischen Raum. Das ist auch von Bedeutung. Das moderne Israel bedeutet aktive Rückkehr in die Weltgeschichte. Die Tatsache, dass es sich um einen profanen Staat handelt, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Volk Israel diesen Staat als Anfang der Erlösung, als Weg hin zur Erlösung in seine Gebete schon immer eingeschlossen hat. Und wer in Hesekiel 37 hineinschaut, 36, 37, der sieht ja auch, dass zunächst einmal die Gebeine aus all den Ländern, Völkern und so weiter wieder zusammenrücken und hier wieder ein Leib bilden, da an ihrem Ort im biblischen Land, noch ist der Geist da nicht drin. Aber das ist nun hier zu erwarten, dass dann dieser Korpus auch wieder, ja, endlich den Geist Gottes bekommt. Und das jüdische Volk insgesamt hat sich einfach ein heilsgeschichtliches Bewusstsein bewahrt nach der Bibel und ein messianisches Gespür. Hierhin kommt der Messias. Dort erwarten wir ihn. Und heute nimmt die Messias-Erwartung ständig zu. Es gibt auch zunehmend messianische Gemeinden. Das ist zwar alles noch eine Minderheit, aber man merkt, es ist der Weg beschritten, der hinführt zum Ziel. Also eine biblisch-heilsgeschichtliche Legitimation des Israel heute wieder in seinem Land. Wieder in seinem Land, dessen Grenzen Gott bestimmt hat. Zweitens, das biblisch-jüdische Selbstverständnis des heutigen Staates Israel zeigt auch die Legitimation dieses Staates. Nämlich dieser Staat versteht sie als die Heimstätte für die Juden aus allen Völkern. Sie leiden fast jetzt darunter, dass doch noch so viele Juden da sind, die nicht nach Israel kommen. Es sind aber durchweg die Juden, die im Wohlstand der westlichen Länder leben. Vor allem in Amerika. Also als Heimstätte für die Juden aus aller Welt in dem ihnen von Gott gegebenen Land versteht sich dieser Staat. Man lese die Verfassung dieses Staates, die Unabhängigkeitserklärung, die habe ich in meinem ersten Buch Israel in der Endzeit wörtlich hineingebracht. Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, gewissermaßen der Gründer des Staates 1948, sagte bei der Gründung, zugleich ist es eine Begründung, unser Mandat eben für dieses Land kommt nicht von den Briten, den Amerikanern oder der UNO, sondern aus der Bibel. Und am Ende seines Lebens in Israel sagt derselbe Ben-Gurion, die Juden sind ein Wunder der Weltgeschichte. Sie haben ihr Land, ihre Sprache und ihr Volkstum innerhalb einer Generation erneuert. Also aus verödetem Land ein blühender Garten, Jesaja 62, Vers 4 und 5. Dein Land wird wieder verheiratet sein, heißt es da wörtlich. Dein Land wird wieder verheiratet sein. Er, der Gatte, ist wieder zurückgekehrt zu seiner Gattin. Denn für Israel ist nicht zu trennen der eine, lebendige und wahre Gott, dann Israel als Volk dieses Gottes, dann Israel mit diesem Land, das ihm Gott verheißen und zugesprochen hat, und dann eben auch der Auftrag dieses Volkes in dieser Welt. Also Juden, ein Wunder der Weltgeschichte, sie haben ihr Land, ihre Sprache, ihr Volkstum innerhalb einer Generation erneuert. Jetzt kommt's. Das Geheimnis dieses Wunders liegt in der Bibel. Sie ließ uns niemals verzweifeln. Wenn das doch alle Christen, wenn das doch die Christenheit in der ganzen Welt wirklich auch so sehen würden, für sich. Das Geheimnis liegt in der Bibel. Sie ließ uns niemals verzweifeln. Und ein Christentum ohne biblische Substanz ist am Ende nichts wert und gerät ins Antichristentum. Ist auch dem Ansturm des Islam nicht gewappnet, ist ihm unterlegen. Drittens, die juristisch-völkerrechtliche Legitimation für diesen Staat heute ist auch da. Ich nenne nur die Daten, die Fakten: 1917 die Balfour-Deklaration während des Krieges, 1922 die Bestätigung durch den Völkerbund, das britische Mandat mit der Bestimmung, dass hier in diesem Gebiet, in diesem Mandatsgebiet, die Juden wieder eine nationale jüdische Heimstätte haben sollen, und 1947 die UNO, also jetzige Völkergemeinschaft, stimmt zu, entscheidet sogar, dass dieses Palästina, dieses gesamte Palästina, zwei Gebiete gewissermaßen zur Verfügung stellt, und zwar einmal zur Errichtung des Staates Israel und zum anderen zur Errichtung eines arabischen Staates. Die Araber haben abgelehnt. Damals hätten sie ihren Staat haben können, den sie jetzt verlangen. Die Juden haben zugegriffen und haben ihren Staat dort gegründet. Ganz legitim. Israel in diesem Gebiet. Aber die Araber lehnten das ab von vornherein und haben sofort begonnen, gleich am nächsten Tag nach der Staatsgründung, 15. Mai 1948, haben den Kampf gegen Israel begonnen mit dem Ziel der Vernichtung dieses Staates und der Vertreibung der Juden aus Palästina.